Ja, wir sind im 1. Korintherbrief. Ich habe ja dürfen am 15. und am 22. Juli bereits schon über das Thema predigen. Und ich habe vor etwas mehr wie 2 Jahren habe ich ein Manuskript bekommen von einem Freund von mir, der Dozent ist in Österreich, wo der 1. Korintherbrief mir zur Verfügung gestellt hat. Und was dort drinnen gestanden ist, das hat mich sehr fasziniert und hat mich irgendwie dazu motiviert, mich viel intensiver mit diesem Brief auseinanderzusetzen. Das habe ich gemacht. Und einen Teil von dem bringe ich weiter. Das eigentlich ist es viel zu kurz, in nur 3 Gottesdienste so einen ganzen Brief anzuschauen. Das geht gar nicht. Schon allein Kapitel 15, aber wir jetzt dann noch miteinander werden anschauen, da könnte ich mir lang drüber reden. Es ist so reich. Was an diesem Brief speziell ist, ist die Entstehungsgeschichte. Ich tue das nochmal schnell wiederholen. Es hat eine Delegation gegeben, die zum Paulus ist, aus der Gemeinde Korinth. Die Gemeinde Korinth ist von Paulus gegründet worden. Er war selber 1,5 Jahre dort gewesen, hat alles selber finanziert, alles aus eigener Tasche gezahlt und hat dort an der Gemeindegründung von der Gemeinde Korinth geschafft. Ist dann noch eine weitergegangen und ist in Ephesus dann angetroffen worden, von einer Delegation aus der Gemeinde Korinth. Die Gemeinde Korinth hat massive Probleme gehabt. Die Leute der Zoe sind erwähnt und die haben Paulus erzählt, was alles schief geht. Und der 1. Korintherbrief ist eigentlich eine Antwort auf die Sachen, die ihm dort erzählt worden sind. Ab dem Kapitel 7 sieht man dann, dass der Paulus auch einen Brief bekommen hat von der Gemeinde von Korinth, wo Fragen drin gestanden sind. Und vom Kapitel 7 an bis zum Kapitel 15 antwortet dann der Paulus auf die Fragen, die in diesem Brief, wo die Korinther der Paulus von Korinth bekommen hat, eine Antwort geben. Er macht das sehr ausführlich und eigentlich ein Stück weit liebevoll. Er sieht sich wie ein Vater. Und es ist zum Teil sehr emotionell. Er redet davon, wie gern das er sie hat und wie stark er auch ein Stück weit mitleidet über all dem, was passiert bei ihnen. Es hat manchmal auch strenge Formulierungen drin. Er redet sogar einmal davon, soll ich mit dem Stock zu euch kommen, damit ihr auf mich hört. Also manchmal ganz, ganz streng, wirklich wie ein strenger Papi. Auf der anderen Seite merkt man dann wieder die Liebe, die hinten dran ist. Ich habe hier so eine Übersicht. Wir sehen in den ersten 6 Kapiteln die Sachen, die mündlich überliefert worden sind, wo die verschiedenen Probleme angegangen werden, wo der Paulus ziemlich deutlich und zum Teil auch hart darauf reagiert. Und dann vom Kapitel 7 weg sehen wir, wie er auf Fragen, die dort entstanden sind, wo sie miteinander offensichtlich diskutiert haben, wo sie dann eine Antwort bekommen von Paulus. Ich überspringe die prominentesten Kapitel 12, 13 und 14. Das Kapitel 13, das ist ja noch ein erstaunliches Kapitel. Das ist das Kapitel der Liebe, wo er einen unglaublichen, literarisch wunderschönen Wurf macht und erklärt in diesem Kapitel, was Liebe eigentlich ist. Und dass das in diesem Brief hinein ist, das ist total erstaunlich. Und ist aber auch wirklich sehr schön, weil es zeigt, um was es denn eigentlich wirklich ankommt. Wir kommen also jetzt dann zum Kapitel 15 und ich muss euch schon vorwarnen, das Kapitel 15 ist sehr lang. Und ich habe mir das so überlegt, dass wir das Kapitel 15 eigentlich einfach miteinander lesen. Es ist auch sehr heiß. Ich hoffe, dass wir das schaffen, uns auf das Kapitel 15 zu konzentrieren. Ich werde ab und zu ein paar Statements einfach etwas sagen, aber eigentlich möchte ich vor allen Dingen den Paulus reden. Der Paulus, der hier nach 1,5 Jahren arbeiten, muss hören, dass es Leute gibt, die daran zweifeln, dass es eine Auferstehung gibt. Das ist noch interessant. Es ist gerade jetzt im Idea-Magazin vom 18. Juli, ich weiß nicht, wer das kennt, Artikel drin gewesen mit einem Streitgespräch zwischen einem Professor Dietz und einem Dr. Till. Die sind offensichtlich prominent unterwegs in einem Forum. Der Herr Professor Dietz hat ein Buch geschrieben, Weiterglauben, und dort stellt er ganz vieles in Frage. Und sagt, das sind Bilder. Das muss man nicht so sehen, wie das da wörtlich steht. Und Das ist dann tatsächlich die Frage, was machen wir mit diesen Sachen? Glauben wir an einen Schöpfungsbericht? Glauben wir an einen Sündenfall? An eine Sinnflut? An die Jungfrauengeburt Jesu? Es ist für mich immer wieder erstaunlich, dass es Professoren, Theologieprofessoren gibt, die an der historischen Tatsache von diesen Aussagen zweifeln. Und das zeigt mir auch, das ist überhaupt nicht eine Frage von der Intelligenz, sondern es ist eine Frage von der Beziehung. Und es ist etwas Altes, es ist nichts Neues. Das hat es zum Zeitpunkt von Paulus schon gegeben. Also steigen wir ein in den 1. Korinther 15. Auferstehung. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen. Sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet, vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Das ist auch ein Punkt, wo immer mehr in Zweifel gezogen wird. Hat es das gebraucht? Das Opferlamm, ist das nötig gewesen, das Blutvergießen? Prominente Theologen fangen daran zu zweifeln. Gott ist doch allmächtig, der braucht das gar nicht. Irrtum. Es ist falsch. Wer nicht an dem Glauben festhält, der hat ein Problem. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Lesen wir da. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Das in Übereinstimmung mit der Schrift, gehen wir davon aus, dass hier der Paulus einen Bezug nimmt auf das Alte Testament. Leider wissen wir nicht so ganz genau, welche Vers das er meint, aber es könnte sein, dass das die Verse hier gewesen sind. Aus dem Psalm 22, das ist ja ganz eine erstaunliche Aussage, das ist das, was Jesus auch am Kreuz gebetet hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Moment gewesen, wo Jesus Sünde getragen hat. Der Vers 17. Übles Gesindel hat mich umringt und hat mir Hände und Füße durchbohrt. Ein Psalmwort, wo das voraussagt, was Jesus, an Jesus geschehen ist. Hände und Füße durchbohrt. Psalm 16,9. Ich freue mich sehr, mein Inneres wird von Jubel erfüllt und auch mein Leib ist geborgen in ihm. Denn du gibst mich nicht dem Totenreich preis. Dein Frommer wird die Verwesung nicht sehen. Der Autor von diesem Psalm ist gestorben und sein Leib hat Verwesung gesehen. Also, wer ist hier gemeint? Es ist Jesus. Dann haben wir das ganze Kapitel 53, ein ganz starkes Kapitel von Jesaja, wo so stark auf Jesus hinweist, dass es bei den Synagogenlesungen bei den Juden sehr oft ausgelassen wird. Es wird gar nicht gelesen. Es ist zu stark. Das ist schon noch verrückt. Und dann haben wir die Stelle, wo Jesus selber bei den Emmaus-Jüngern erklärt, was wie Zusammenhänge sind. Da sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch schwer vom Begriff? Warum fällt es euch nur so schwer, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Das sagt Jesus zu den Emmaus-Jüngern. Musste der Messias nicht das alles erleiden, bevor er verherrlicht wird? Dann erklärte er ihnen in der ganzen Schrift alles, was sich auf ihn bezog. Er fing bei Mose an. Drittes Kapitel, Vers 4. Vielleicht. Und ging durch sämtliche Propheten. Ich war saugern bei dieser Bibelstunde dabei gewesen. Das war sicher sehr spannend gewesen. Das alles zu hören. Also ein ganz eindeutiger Bezug von einem alten testamentlichen Text auf die Verstehung von Jesus haben wir nicht wirklich. Es ist eigentlich erst im Nachhinein zu verstehen, wie das damals gemeint war. Das ist übrigens bei prophetischen Texten oft noch so. Und Jesus selber hat von einem Zeichen geredet, wo im Alten Testament erwähnt wird, eine Geschichte eigentlich von einem Mensch, wo sie sterben und auferstehen verdeutlicht, wer weiß, um wer es geht. Der Jona, genau, das Zeichen des Jona, das hat Jesus selber erwähnt, aber man wüsste nicht, was der Paulus da gemeint hat. Er fährt auf jeden Fall an, in seinen Ausführungen mit dieser Zusammenfassung, das ist das Evangelium. Das Sterben Jesu und das Auferstehen, das ist ein Teil vom Evangelium, von dieser guten Botschaft, von dieser guten Nachricht. Noch eine Foto aufzählen, wer denn da Jesus alles schon gesehen hat. Er fährt an mit dem Petrus und geht dann weiter. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Das sind also dort, damals, als er den Brief geschrieben hat, sind das sozusagen noch Zeitzeugen, Augenzeugen gewesen. Die hat man können fragen. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letztem von allen hat er sich auch mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt. So wenig wie für eine Fehlgeburt. Ja, ich bin der unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Wir kennen die Geschichte von Paulus, es ist eine wunderbare Geschichte, wie Gott dort eingegriffen hat und der Mann, der unterwegs war, Christen zu verfolgen und ins Gefängnis zu schießen, wieder den angehalten hat, auf dem Weg nach Damaskus. Ich finde das, ich liebe die Geschichte. Die ist so schön. Die zeigt auch, wie Gott manchmal unglaublich stark einfach in ein Leben eingreift. Zack, und es ist ganz anders. Und der, den er sich dort ausgewählt hat, der Paulus, wenn wir den nicht hätten, wir hätten ein Problem mit der Dogmatik. Alle seine Briefe sind so wichtig für uns. Ich finde das ganz eine spannende Sache. Also da sieht er sich selber als einer der geringsten, wie eine Fehlgeburt. Aber er ist ein Apostel. Und er schreibt aus dieser Autorität heraus. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Aber wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Fällt euch etwas auf bei diesem Text? Wer fehlt? Bei dieser Aufzählung der Zeitzeugen, von denen, die Jesus gesehen haben. Es fehlt jemand. Irgendwie eine ganze Gruppe fehlt eigentlich. Wer sind denn die Ersten gewesen, die Jesus gesehen haben? Eben, die Frauen. Die Frauen sind nicht erwähnt in dieser Aufzählung. Das ist noch interessant. Was hat das für eine Bewandtnis? Die Auslegung schreiben, es ist relativ einfach. Es war so, dass damals vor dem Gericht die Aussage von einer Frau als Zeugin nicht gezählt hat. Darum hat sich der Paulus dort auf die Männer konzentriert. Das hat aber nichts mit einer Wertigkeit zu tun, sondern das ist in die Zeit hinein zu verstehen. Wir wissen ja, dass es ganz viele Frauen waren. Das sehen wir in den Evangelien. Im Übrigen ist die Botschaft, die wir verkünden, ob nun ich oder die anderen Apostel, immer dieselbe. Und diese Botschaft ist es auch, die ihr im Glauben angenommen habt. Ich habe euch vorgewarnt, es ist ein Haufen Text, den wir lesen. Mit Liebe und Engagement entwickelt der Paulus jetzt eine Theorie, warum und was für Konsequenzen das alles hat, wenn das jetzt nicht so wäre, dass Jesus so verstanden wäre. Also er sagt nicht einfach, hey, glaubt das jetzt, ich habe euch jetzt das gesagt, basta. Nein, er geht auf sie ein. Und da merkt man die Liebe, die er hat. Er versucht ihnen zu erklären, wie wichtig das alles ist. Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkündigen. Und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das. Wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat. Aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Und denk uns, was mir ist eigentlich? Doch, ja. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Das ist wie ein Jubelschrei. Er ist auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Und jetzt wird es ganz konkret und auch ganz konkret praktisch für jeden Gläubigen, wodurch der Prozess irgendwann durchgehen muss. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt, entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Jetzt kommt eine Reihenfolge, in welcher Reihenfolge das passiert. Das ist nämlich noch sau spannend. Aber das geschieht nach der von Gott festgesetzten Ordnung. Das bestimmen wir nicht mehr. So viel auch zu Exit. Zuerst ist Christus auferstanden. Als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Und dann wird Christus die Herrschaft Gott dem Vater übergeben. Dann, wenn er allen gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat, dann ist das Ziel erreicht. Denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind ist der Tod. Aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet. Denn es heißt in der Schrift, alles hat Gott ihm unter die Füße gelegt. Ausgenommen von diesem alles ist natürlich der, der Christus zum Herrscher über alles gemacht hat. Wenn dann alles unter die Herrschaft von Christus gestellt ist, wird er selbst, der Sohn, sich dem unterstellen, der ihn zum Herrn über alles gemacht hat. Und dann ist Gott alles in allen. Amen. Wenn das, was ich über die Auferstehung gesagt habe, nicht zutrifft, was für einen Sinn hat es dann, dass einige von euch sich für die Toten taufen lassen? Wieso lässt man sich für die Toten taufen, wenn Tote gar nicht auferstehen? Das ist eine eigenartige Stelle. Ich habe lang gesucht, in vielen Auslegungen versucht zu verstehen, was ist der Sinn von dem. Es ist die einzige Stelle, wo so etwas erwähnt wird. Der Paulus sagt auch nicht, man soll das machen. Es wird einfach erwähnt, dass die das gemacht haben. Wir kennen den Zusammenhang nicht. Wir wissen nicht, sind das Märtyrer gewesen, die sich eigentlich gerne hätten taufen lassen. Und andere haben sich stellvertretend für die taufen lassen. Es ist nicht so entscheidend. Es wird einfach festgestellt, im Zusammenhang mit der Sinnhaftigkeit, mit der Wichtigkeit von der Auferstehung, so quasi wie, was macht ihr denn eigentlich da, wenn ihr es schon nicht glaubt? So in dem Sinn. Aber ich denke, es ist für uns ganz klar, dass nicht Taufe entscheidend ist, ob wir in den Himmel kommen oder nicht, sondern der Glauben an Jesus ist entscheidend. Das ist ganz klar, das geht auch aus dem Text daraus hervor. Es ist eine eigenartige Stelle und ich habe bei allen Auslegern einfach festgestellt, sie finden es auch eine eigenartige Stelle. Oder warum setzen wir Apostel uns in unserem Dienst ständig Gefahren aus? Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht vom Tod bedroht bin. Das ist keine Übertreibung, so wahr ich durch Jesus Christus, unseren Herrn, stolz auf euch bin, Geschwister. Euer Glaube ist ja ein Ergebnis meines gefahrenvollen Dienstes. Und jetzt sehen wir auch von wo aus, dass er schreibt, hier in Ephesus hatte ich mit Gegnern des Evangeliums eine Auseinandersetzung, die wie ein Kampf mit wilden Tieren war. Ein Kampf auf Leben und Tod. Weshalb hätte ich mich darauf einlassen sollen, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass es eine Auferstehung der Toten gibt? Wenn die Toten nicht auferstehen, können wir es gleich mit denen halten, die sagen, komm, wir essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst euch durch solche Reden nicht täuschen. Schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter. Kommt doch einmal richtig zur Besinnung und hört auf zu sündigen. Da merkt man wieder seine Emotionen, die durchkommen. Denn einige von euch kennen Gott letztendlich überhaupt nicht. Das muss ich zu eurer Schande sagen. Irgendwie habe ich da jetzt eine Lücke. So, da fehlen mir zwei Blätter. Aber wird mir jemand entgegenhalten, wie soll die Auferstehung der Toten denn vor sich gehen? Mit was für einem Körper werden sie aus ihren Gräbern kommen? Wer so redet, weiß nicht, was er sagt. Wenn du Getreide aussäst, muss die Saat doch auch zuerst sterben, ehe neues Leben daraus entsteht. Und was du säst, Weizen oder sonst eine Getreideart, hat nicht das Aussehen der zukünftigen Pflanze. Es sind Samenkörner und weiter nichts. Aber wenn der Samen dann aufgeht und zur Pflanze wird, bekommt er eine neue Gestalt. Die Gestalt, die ihm von Gott bestimmt ist. Und aus jeder Samenart lässt Gott eine andere Pflanze entstehen. Bei den Lebewesen ist es genauso. Der menschliche Körper ist anders als der von Tieren. Der Körper von Vögeln anders als der von Fischen. Außerdem gibt es nicht nur auf der Erde Körper. Es gibt auch Körper am Himmel. Und deren Schönheit ist von ganz anderer Art als die irdischen Körper. Bei den Himmelskörpern gibt es auch wieder Unterschiede. Das Leuchten der Sonne ist anders als das Leuchten des Mondes. Das Mondlicht ist anders als der Glanz der Sterne und selbst die Sterne unterscheiden sich in ihrer Leuchtkraft voneinander. Ich finde die Stelle auch noch ganz toll, wo man sogar noch in die Physik ein bisschen abschweifen könnte, weil tatsächlich ist Stern nicht gleich Stern und Licht nicht gleich Licht. Wer sich intensiver mit dem Thema befasst, der sieht, wie unglaublich vielfältig das auch gerade der Sternenhimmel ist und wie wahnsinnig unterschiedlich dort auch die Leuchtkraft der Leuchtkörper ist. Entsprechend verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist es vergänglich, aber wenn er dann auferweckt wird, ist er unvergänglich. Erst ist er unansehnlich, dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Erst ist er schwach, dann voller Kraft. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper, auferweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Genauso wie es einen irdischen Körper gibt, gibt es auch einen durch Gottes Geist erneuerten Körper. Das ist Zukunftsmusik. Darauf freue ich mich, wenn all das einmal weg ist, was an uns nicht so toll ist, was uns krank macht, was uns schwach macht, was uns traurig macht, was uns will Hoffnung rauben, was uns am Schluss in Tod führt. Das wird alles einmal aufhören. Und das wird eine Herrlichkeit sein, wie wir sie uns gar nicht können vorstellen. Es gibt ja immer wieder so auch die Frage, gerade von Kindern, ja, wie ist es denn im Himmel? Ich habe keine Ahnung. Es ist einfach viel schöner wie alles da unten. Es ist einfach viel toller. Dasselbe zeigt ein Vergleich zwischen Adam und Christus. Unser jetziger Körper entspricht dem, den Adam, der erste Mensch, bekam, als Gott ihn, wie die Schrift sagt, zu einem lebendigen Wesen machte. Unser künftiger Körper hingegen entspricht dem, den Christus, der letzte Adam, bei seiner Auferstehung bekam. Christus, der uns durch seinen Geist lebendig macht. Aber wohlgemerkt, nicht die durch Gottes Geist erneuerte Ordnung ist zuerst da, sondern die irdische Ordnung. Die andere kommt erst danach. Der erste Adam war aus dem Staub der Erde gemacht. Der zweite Adam hat seinen Ursprung im Himmel. So wie der irdische Adam beschaffen war, sind alle beschaffen, die zur Erde gehören. Und so wie der himmlische Adam beschaffen ist, werden alle beschaffen sein, die zum Himmel gehören. Genauso wie wir jetzt das Abbild des irdischen Adams sind, werden wir einmal das Abbild des himmlischen Adams sein. Das ist eine wunderbare Verheißung. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wer zu Jesus gehört, wird irgendwann dort dabei sein. Und dann wird alles das, was auf dieser Erde läuft, keine Bedeutung mehr haben. Da kommt er dann noch auf ein paar ganz interessante Sachen zu sprechen. Eines müsst ihr wissen, Geschwister, mit einem Körper aus Fleisch und Blut können wir nicht an Gottes Reich teilhaben, dem Erbe, das er für uns bereithält. Das Vergängliche hat keinen Anteil an dem, was unvergänglich ist. Ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben. Aber bei uns allen wird es zu einer Verwandlung des Körpers kommen. In einem einzigen Augenblick wird das geschehen. Und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaunen zu hören sind, die das Ende der Zeit ankündigt. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt, das Kleid der Unvergänglichkeit anzuziehen. Was jetzt sterblich ist, muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit begleitet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht, der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Ist eine ganz spannende Stelle. Eine Stelle, wo auch immer wieder so zu Spekulationen führt. Werden wir echt das erleben? Werden wir echt direkt umgewandelt? Entrückung wird das einmal genannt. Werden wir auf einmal den himmlischen Körper bekommen, ohne Tod? Ich fände das noch cool. Man hat irgendwie den Lazarus Leiter, der zweimal musste sterben. Aber es war eigentlich schon noch spannend, wenn man das einmal wüsste. Aber man wüsste es nicht. Wir haben keine Ahnung. Geht es noch 100 Jahre? Geht es noch 200 Jahre? Geht es 10 Jahre? Geht es ein Jahr? Man wüsste es nicht. Eins, denke ich, können wir sagen, die Zeit ist sehr fortgeschritten. Es gibt viele Sachen in der Bibel, wo uns ganz klar sehen, dass das Ende kommt und es geht wahrscheinlich nicht mehr so lange. Und ich bin schon einmal vom Blitz getroffen worden, das ist auch toll, das Schalter ab, du spürst und siehst und hörst nichts. Aber ich bin dann wieder aufgewacht und bin wieder immer noch auf dieser Erde gewesen. Keine Ahnung, wie der Herr was für mich und für dich parat hat. Aber eins ist klar, wenn wir dann da sind, dann kriegen wir ein anderes Lieb. Ein himmlisches Lieb. Dann ist das alles nicht mehr wichtig. Aber wichtig ist, dass wir am Glauben festhalten sollen. Unbeirrt sollen wir am Glauben festhalten. Da legt der Paulus großen Wert drauf. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister. Und lasst euch durch nichts vom richtigen Glauben abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Also, dass wir uns einsetzen für den Herrn und auch auseinandersetzen mit seinem Wort. Eintauchen in sein Wort, dort Kraft holen. Es gibt so viele Bücher, wo ich muss sagen, die sollte man eigentlich gescheiter nicht lesen. Die dienen nicht gut. Mein Vater hatte so eine große Bibliothek mit einem Haufen theologischen Büchern. Und einen Schrank hat er, und dort hat er die Bücher drin, die einem nicht gut tun. Und er sagt, das ist sein Giftschrank. Also sich mit dem Gift befassen, das bringt es nicht. Wir befassen uns vor allen Dingen und zuallererst mit dem Wort Gottes. Und es ist ja interessant, und mit diesem Vers möchte ich meine Predigt abschließen. Der Vers ist jetzt nicht aus dem Korintherbrief, sondern der Vers ist von jemand anders. Irgendwie sieht man die Referenz nicht, aber es ist gerade noch gut, eine Frage zu stellen, von wo ist der Vers? Ergebe euren Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat. Und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch die Heiligen wartet. Damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. Die Kraft, die nur zu messen ist an der gewaltigen Macht, die er an dem Messias wirken ließ, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in den himmlischen Welten an seine rechte Seite setzte. Die Auferstehungskraft, mit dieser Auferstehungskraft will er in dir und in mir wirken, und zwar jetzt schon. Und ich denke, das ist etwas, was wir mitnehmen dürfen, auch wenn wir an Live on Stage denken. Auch wenn wir dort daran denken, an unsere VIPs, wo wir für sie beten, dass sie doch mitkommen, dass sie das Konzert hören. Übrigens, die Bücher kann ich sehr empfehlen, weil dort drinnen sind Lebensbiografien, wo man merkt, wie die Kraft in die Leben hineingewirkt hat und die Leben neu gemacht hat. Sehr lesenswert, sie lesen sich auch leicht. Und es ist auch gut, wenn man Bescheid weiß, wenn man jemanden einladet, um was für eine Geschichte es geht. Wo steht die Stelle von dieser Kraft?
In der Konkordanz
findet man es ganz, ganz sicher. Ganz sicher. Das ist Epheser Kapitel 1. Ja. Ja. Das ist so ein starkes Wort, das muss man wirklich sich als Referenz mindestens unterstreichen, weil es ist wirklich so etwas Grossartiges. Es ist wirklich, wir sind nicht in Schwachheit unterwegs. Wir sind in der Kraft von der Auferstehung vom Herrn unterwegs. Auch wenn wir das nicht spüren und wenn wir das nicht sehen. Vielleicht ist es auch gut, dass wir es nicht spüren und sehen. Es macht uns vielleicht stolz. Aber im Glauben unterwegs zu sein, vielleicht mögen die, die das letzte Mal da waren, erinnern, was der Rainer Bamberger gesagt hat, wo es um den Buchstaben N gegangen ist, wo du, Sonja, gefragt hast, was heisst der Buchstaben N? Mir hat das sehr gut gefallen. Er hat so eine alphabetische Aufzählung auf seiner Homepage, wo er zu jedem Buchstaben irgendein Statement gegeben hat. Und nasse Füße ist bei N. Und die nasse Füße, dort geht es um den Glaubensschritt, wo die Ältesten damals haben müssen machen, wo es darum gegangen ist, dass das Wasser zurückgegangen ist, wo sie mit der Bundeslade unterwegs waren. Sie mussten diesen Schritt machen und dann ist das Wasser auseinander. Und das ist das, was auch ein bisschen da drinnen steckt. Der Glaubensschritt, den Schritt machen und damit rechnen. Der Herr ist dabei, mit dieser Kraft. Auch wenn wir es nicht sehen. Danke, Herr, für das Wort und auch für die Ermutigung und auch für die Gewissheit, für den Trost, den wir haben dürfen, auch wenn wir in uns schauen und sehen, wie kaputt vieles ist und wie dass der Vergänglichkeit unterworfen ist, wie Sünde uns immer wieder will, gefangen nehmen, Herr, so sind wir einfach froh, dass wir erstens können zu dir kommen, zweitens, du uns einmal wirst alles neu machen. Und auch, dass wir jetzt schon in dieser Kraft dürfen unterwegs sein, als Schwache, in deiner Kraft. Denn du sagst, dass dort, wo wir schwach sind, wird deine Kraft erst richtig mächtig. Und so bitte ich darum, Herr, dass du uns lässt in dieser Kraft unterwegs sein. Als deine Zeugen. Amen.